Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Apple ist mit einigen Unterbrechungen seit 2011 an der Börse der wertvollste Konzern. Und viele sagen, erst der Macintosh-Computer und später das iPhone als Computer für die Hosentasche. Die waren Quantensprünge. Jetzt aber kämpft das Unternehmen mit dem Vorwurf, reich und mehr oder weniger satt zu sein. Gestern hat Apple aber wieder mit großem Tamtam das neue iPhone vorgestellt. Was sagt es aus über die Lage des Unternehmens? Qualitätsspielzeug war vielen von uns und auch internationalen Kunden immer viel Geld wert. Jetzt ist der Spielzeughersteller Haber insolvent seit gestern. Und nicht nur Haber. Immer mehr Unternehmen gehen gerade pleite. Wir ordnen ein, wen es warum besonders trifft, und wir hören uns gleich auch im Saarland um. Da sind gerade zwei renommierte und alteingesessene Konditoreien in die Insolvenz gerutscht. Fangen wir an mit dem neuen iPhone. Wir wissen jetzt, es wird pink. Und damit ist schon fast klar, bahnbrechend mehr kommt da nicht. Es hat außerdem eine bessere Kamera, einen schnelleren Chip und einen USB-C-Anschluss. Einen Anschluss, der ihm von der EU-Kommission aufgezwungen wurde und gegen den sich Apple seit Jahren gewehrt hat. Also, Apple schraubt am neuen iPhone rum, hübscht es auf, macht es besser, während wiederum viele andere kritisieren, dass der Konzern, der mit dem iPhone so erfolgreich ist, eigentlich bald mal wieder eine andere Innovation bräuchte. Denn in Zeiten der Inflation kaufen viele von uns nicht ständig neue Handys. Wladimir Balzer aus den USA.
Das iPhone bleibt mit 49% der wichtigste Umsatzbringer für Apple. Und so ist das Unternehmen gezwungen, immer wieder neue Modelle vorzustellen. Auch wenn diesmal keine Innovationssprünge zu verzeichnen waren. Trotzdem hatte sich Apple-Chef Tim Cook seinen Firmensitz ausgesucht und das Licht von Kalifornien, um gute Stimmung zu verbreiten.
Welcome to Apple Park. We're so excited you could join us today for some big announcements about two essential products, Apple Watch and iPhone.
Große Ankündigungen versprach er gleich am Anfang der Präsentation.
So we're excited to talk about how we're taking Apple Watch and iPhone even further.
Weiterentwicklung also von iPhone und Apple Watch. Und das trifft es eigentlich. Schon seit langem stellt Apple keine marktaufwühlenden Produkte mehr vor. Also nichts mit One More Thing, wie es früher geheimnisvoll hieß, als das iPhone oder das iPad eingeführt wurden. Es sind eher die einzelnen kleinen technischen Verbesserungen, auf die Apple setze und die man zusammendenken muss, sagt Analyst Bob O'Donnell nach der Präsentation.
Apple does a bunch of these kind of nice little things that make you say, well, you know, maybe not that one particular feature, but if I think about it collectively.
Das neueste Modell Nummer 15 mit seinen verschiedenen Varianten zeichnet sich neben helleren Bildschirmen und deutlich besseren Kameras vor allem durch einen USB-C-Anschluss aus, neu bei den iPhones. Der setzt sich als Standard immer mehr durch und wurde durch die EU vorgegeben, sodass das Thema bei der Präsentation eher klein gehalten wurde. Bei den neuen Apple Watch Modellen gibt es ähnliche Detail-Upgrades, aber nichts, was Konsumenten überwältigen wird. Worauf Apple schon seit Jahren setzt, ist nicht das einzelne technische Produkt, sondern das Zusammenspiel aus Hard- und Software. Und so wird auch Apples eigener Cloud-Dienst deutlich erweitert und bietet nun bis zu 12 Terabyte an Daten an. Er verbindet die Produkte miteinander. Es soll eine Art Apple-Biotop entstehen, wo sich eventuell Schwierigkeiten bei Einzelprodukten neutralisieren lassen. Tech-Analyst Ray Wang sagte bei Yahoo Finance dazu:
What we've seen is a consistent growth on the services side. Even if these sales go down, people are still using the services. That's the hedge. And that's the base case you have to make for the Apple stock.
Die Apple-Dienste wachsen immer weiter, auch wenn die Verkäufe der technischen Produkte zurückgehen sollten. Die Dienste nutzen die Kunden weiter und das wird auch grundlegend für die Aktie sein. Die Aktie nämlich, ging heftig runter. Das Unternehmen verlor letztens 200 Milliarden Dollar in nur 48 Stunden, als China Einschränkungen für iPhones ankündigte. Staatsbedienstete sollen sie nicht mehr nutzen dürfen. Sie müssten dann zum Beispiel auf ein heimisches Huawei-Produkt zugreifen, das technisch inzwischen weitestgehend mit Apple mithalten kann. Und das, obwohl die USA Lieferungen von Hightech für die Herstellung von Chips nach China weitestgehend verboten hat. Das China-Geschäft ist für Apple also immer schwieriger geworden. Wurde dort früher bedenkenlos das iPhone hergestellt, ist es in Zeiten des Wirtschaftskonflikts zwischen den USA und China Gegenstand eines Machtkampfs geworden. Und das betrifft auch den Produktionsstandort China, von dem sich Apple womöglich in kleinen Schritten verabschieden wird. Indien wird immer wichtiger. Es ist eine Übergangszeit, die schwierig für Apple ist. Nicht nur was die Produktion, sondern auch was den Absatz angeht, wie Analyst Ray Wang meint.
We still have the China overhang, really the concern about the China market, which was a growing market and not actually necessarily a market that is now, it's a market that we're worried about and there's a risk factor there. And it's also the fact that India market also is not able to get their semiconductor chips and manufacturing up fast enough.
Der chinesische Markt war ein wachsender Markt, sagt er. Aber jetzt ist er ein Risiko und Indien kann das nicht so schnell auffangen, denn die Chipproduktion ist dort nicht schnell genug, sagt Ray Wang. Erst einmal werden nur 7% der neuen iPhones in Indien hergestellt. Aber es könnte ein Anfang sein. Ganz verschrecken will Apple allerdings China nicht. Bei der Präsentation wurden Spiele aus China gezeigt, was auf eine Botschaft hindeuten könnte. Noch sind wir Partner.
Ja, und das iPhone, das nehmen wir jetzt in einem wortwörtlichen Sinne mal mit an die Börse zu Claudia Wehrle in Frankfurt. Also es gibt ein neues iPhone, das aber nicht nach dem so berühmten Quantensprung klingt. Was bedeutet das, Frau Wehrle?
Ja, da stellt sich vor allen Dingen die Frage, wie kommt das dazu? Christoph Schmidt von Fekra Capital sitzt neben mir. Herr Schmidt, stößt man denn langsam an Grenzen im Hause Apple, was technisch möglich ist?
Diese Grenzen, über die sprechen wir schon seit Jahren, weil die richtige Revolution liegt schon viele Jahre zurück. Und es wird immer nur ein bisschen besser. Aber wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut und schaut, was Samsung und Co. so herstellen, dann stellt man jetzt auch nicht fest, dass diese neuen Handys, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, den großen Durchbruch hatten und die Revolution gebracht hatten. Es passiert nicht viel, weil es fehlen einfach die Produkte, die das ermöglichen, irgendwas komplett Neues zu schaffen. Das braucht Zeit.
Es ist angeklungen, Apple bekommt derzeit heftigen Gegenwind zu spüren. Nicht nur, weil hier in Europa und weil in den USA die Absatzmärkte wirklich gesättigt sind. China ist eben angesprochen worden. Was heißt das nun für den Konzern?
Das könnte bedeuten, dass die Absätze nicht mehr so klettern, wie man sich das gehofft hat. Der Vorteil bei den iPhones ist, dass die Marge immer noch sehr groß ist. Also viele andere Hersteller wären neidisch, wenn sie drauf gucken, was Apple pro Gerät verdienen kann. Und das ist deren großer Vorteil. Also man könnte auch wirklich mal auf eine kleine Absatzflaute könnte man durchstehen, ohne dass es jetzt wirklich kritisch wird finanziell. Und sich die Zeit nehmen mit dem Geld, was man hat unheimlich viel Geld, neue Produkte zu schaffen. Jetzt fängt das ja an mit der Vision, also dieser Computerbrille. Das ist ein erster Schritt, das gibt's bisher in der Form noch nicht. Und dann müssen wir mal sehen, was daraus wird.
Apple scheint im Moment zwischen die Fronten zu geraten. Also der Handelskrieg zwischen China und den USA, der wird eigentlich an Apple ziemlich deutlich. Dort wird das iPhone verboten. Auf der anderen Seite trifft dann zum Beispiel Huawei, wird propagiert. Wie sehen Sie das?
Für Apple ist das sehr schwierig. Sie müssen zweigleisig fahren. Sie dürfen China nicht verschrecken, indem man die ganzen Fabriken abzieht. Man muss sich aber auch aufstellen für eine Zeit. Angenommen, China und Taiwan käme es zu einem Konflikt. Was dann passiert? Ja, kann dann ein Konzern in China noch fertigen oder leidet es dann das gleiche Problem, was Konzerne haben, die in Russland damals tätig waren? Deswegen muss Apple weit denken und zweigleisig fahren. Und das ist sehr sensibel. Und sie kriegen das bisher ganz gut hin.
Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich Apple entwickeln?
Ich denke, sie werden mehr auf Produkte setzen, die teurer sind und die was Besonderes können. Die Vision ist jetzt ein Anfang. Und dass man sich aus dem Segment mehr zurückzieht aus der Massenware und überlässt das vielleicht eher den anderen Herstellern, die dort vielleicht etwas besser sind. Und damit lässt sich auch nicht so viel Geld verdienen. Deswegen, der Fokus liegt immer auf der Gewinnmarge.
Apple weiterhin ein Konzern, der große Marktmacht hat und ausübt?
Definitiv, die Marke ist weltweit bekannt und ich glaube, daran ist jetzt erstmal nicht zu rütteln.
Das sagt Christoph Schmidt von Fekra Capital.
Danke auch von unserer Seite. Dann schauen wir jetzt mal zusammen auf den DAX. Wie steht der?
Der hat sich heute mal kurz ins Plus bewegt, mittlerweile aber 0,8% im Minus. Er steht bei 15.592 Punkten. Viele Anleger warten auf die neuen Inflationsdaten aus den USA. Die kommen am Nachmittag. Das ist eine wichtige Größe für die amerikanischen Notenbanker, denn die müssen sich in der kommenden Woche über die Höhe der Leitzinsen in den USA Gedanken machen. Morgen ist erst einmal die Europäische Zentralbank an der Reihe. In welche Richtung sich dieses Mal die Notenbanker entscheiden werden, das lässt sich nur schwer vorhersagen.
Wir haben gerade schon über Apple und China gehört, dass diese Beziehung dadurch etwas unter Stress gerät. Ursula von der Leyen hat bei ihrer Bilanzrede heute zur Arbeit der EU-Kommission China vorgeworfen, dass die Regierung dort die Preise der chinesischen E-Autos durch dicke Subventionen künstlich niedrig halte und dass die EU-Kommission deshalb Anti-Dumping-Zölle prüfe. Die würden dann auf E-Autos aus China draufgeschlagen. Das sind ja starke Worte und das müsste eigentlich auch auf Autoaktien sich irgendwie auswirken, weil das ja so klingt, als bekämen die europäischen Autobauer politische Schützenhilfe.
Die chinesischen Autohersteller sind schon lange zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz geworden, nicht nur, weil China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Die Chinesen mittlerweile auch eigene oder nicht mehr so stark Fahrzeuge der westlichen Konkurrenz kaufen, sondern auf landeseigene Marken zurückgreifen. Chinesen drängen auch seit einiger Zeit verstärkt auf den deutschen und auf den europäischen Markt, vor allem mit günstigeren Modellen. Die Erfahrung zeigt ja, der Preis spielt bei den Kunden eine sehr große Rolle. Gibt es keine Zuschüsse oder keine Rabatte, dann ist auch die Neigung nicht mehr so groß, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen. Wenn wir auf die Autoaktien schauen, BMW-Papiere 1,5% im Plus, die Aktien von Daimler und von VW geben nach.
Jetzt schauen wir noch auf den Hamburger Hafen, denn dort will die weltgrößte Reederei MSC einsteigen. Der Hamburger Hafen kann das gut vertragen, denn er hat gegenüber den Konkurrenten in Rotterdam und Antwerpen zuletzt an Boden verloren.
Die größte Reederei der Welt möchte 49,9% der Aktien der Hamburger Hafen- und Logistik AG, kurz HALA, erwerben. MSC bietet den freien Aktionären und Fonds 16,75 Euro pro Aktie, gut 50% mehr als der aktuelle Kurs. Zudem kauft die Schweizer Reederei dem Hamburger Senat 19% seiner HALA-Aktien ab. Die Hansestadt behält aber 50,1% der Aktien. Der erste Bürgermeister Peter Tschentscher betonte im Kaisersaal des Rathauses, Hamburg behalte auch in allen geschäftlichen Fragen das letzte Wort. Die strategische Partnerschaft Hamburgs mit der Großreederei sei ein Meilenstein für den Hafen und werde der ganzen maritimen Wirtschaft des Nordens Schubkraft geben. MSC sichert zu, seine Ladungsmenge in Hamburg auf 1 Million Container jährlich hochzuschrauben, die Tarifverträge zu wahren und die Zahl seiner Angestellten in Hamburg auf 700 zu verdoppeln.
Also, wenn jetzt die Reederei dort am Hamburger Hafen mit einsteigen würde, Frau Werle, ist das ein guter Deal für Hamburg? Was sagen die Anleger dazu?
Ja, die Aktien steigen zeitweise um fast 50%. Ob das ein guter Deal ist, das wird sich zeigen. Hilfe tut jedenfalls Not. Noch kommen Schiffe nach Hamburg, aber deutlich weniger, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Zwei dürften sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Das ist zum einen Hapag-Lloyd, Deutschlands größte Reederei. Hamburg ist der Heimathafen der Reederei. Die Terminalgebühren werden nun an den größten Konkurrenten gezahlt. Ja, und dann ist der Milliardär Klaus-Michael Kühne, der hatte vor kurzem erst seine Ideen zur Rettung des Hamburger Hafens präsentiert, ist damit aber bei der Stadt Hamburg, die ja immer noch große Anteile hält, auf wenig Gegenliebe gestoßen.
Dann reden wir noch zum Schluss über Birkenstock, denn am Montag war ja schon klar, irgendwann werden die an die Börse gehen. Jetzt ist der Börsengang amtlich.
Und zwar soll das nicht ein Börsengang hier in Deutschland sein, sondern in den USA. Birkenstock gehört mittlerweile mehrheitlich einer Beteiligungsgesellschaft und die verspricht sich von einem Börsengang in den USA mehr Aufmerksamkeit, zumal auch die Umsätze, die großen Umsätze längst in den USA gemacht werden.
Frau Werle, wie steht der Euro zum Dollar?
Der wird mit einem $1,0735 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,65 auf 2,7% gestiegen und für die Feinunze Gold müssen $1,912,08 gezahlt werden.
Danke an Claudia Werle, danke nach Frankfurt. Ganz still und leise haben während der Pandemie ein paar selbstständige und kleinere Firmen dicht gemacht. Aber die große Pleitewelle, die ist ausgeblieben, weil der Staat Unternehmen mit Geld über Wasser gehalten hat und weil es eine rechtliche Sonderregelung gab. Jetzt aber gehen Monat für Monat wieder mehr Unternehmen in Deutschland pleite. Muss uns das Sorgen machen oder gehen wir jetzt eher zurück auf normal? Mischa Erhardt hat sich das mal angeschaut.
Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden ist die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr um über 20%, also um rund ein Fünftel gestiegen.
Wir haben einen sukzessiven Anstieg bei den Insolvenzen, das ist auch ganz klar. Nach der langen paradoxen Entwicklung in der Corona-Zeit normalisiert sich das Insolvenzgeschehen gerade und das ist zunächst einmal eine gute Nachricht, da wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auch an dem Insolvenzgeschehen ablesen können, wie es der Konjunktur geht.
Sagt Patrick Ludwig Hantsch von der Wirtschaftsauskunft DAI Kreditreform. Ukraine-Krieg, geopolitische Spannungen mit schwelenden Handelskonflikten, die hohe Inflation und steigende Zinsen setzen Wirtschaft und Unternehmen zu. Die Prognosen gehen von einem leichten Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes aus. Und die in diesem Umfeld ansteigenden Insolvenzen wirken sich natürlich auch auf Beschäftigte und deren Arbeitsplätze aus. Steffen Müller, Leiter des Bereichs Insolvenzforschung am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung IWH in Halle.
Schaut man zum Beispiel auf die betroffenen Jobs in den 10% größten Personen- und Kapitalgesellschaften, die von Insolvenz betroffen sind, liegen wir da ein Drittel über dem Niveau der Jahre 2016 bis 2019.
Die Forscher des IWH weisen etwas andere Zahlen aus als die des Statistischen Bundesamtes, weil sie sich auf besonders aussagekräftige Insolvenzen konzentrieren und die Pleiten von Kleinstunternehmen, die die Statistik verzerren, ausblenden. So rechnen Steffen Müller und seine KollegInnen für August mit einem Anstieg der Insolvenzen von weit über den vom Statistischen Bundesamt festgestellten knapp 14%.
Also der Anstieg bei den Personen- und Kapitalgesellschaften liegt bei ca. 40% verglichen mit dem Vorjahresmonat. Das ist schon ein sehr spürbarer Anstieg. Allerdings muss man sagen, dass im Vorjahr eben die Insolvenzzahlen auch besonders niedrig lagen.
Denn da sind noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu spüren gewesen, in der viele staatliche Hilfenunternehmen das Überleben gesichert hatten, die in gewöhnlichen Zeiten vielleicht hätten Insolvenz anmelden müssen. Vom aktuellen Insolvenzgeschehen betroffen sind insbesondere die Bereiche Industrie, Handel und unternehmensnahe Dienstleistungen. Doch auch der Handel kämpft mit allerlei Problemen.
Da wurde lange Zeit strukturell nicht viel verändert und wir sind jetzt in einem anderen Marktumfeld, als wir vor der Corona-Krise waren. Und das sieht man ganz eindeutig, dass diese Erfolgsmodelle der Vergangenheit hier an ihre Grenzen kommen, sei es durch Onlinehandel, sei es durch innovative Konzepte anderswo oder eben einfach durch schlechte Rahmenbedingungen.
Sagt Patrick Ludwig Hansch. Betroffen ist auch die Bauwirtschaft bzw. bestimmte Bereiche der Bauwirtschaft. Den jüngsten Daten des IFO-Institutes zufolge haben die Stornierungen von Bauprojekten das höchste Niveau seit über 3 Jahrzehnten erreicht.
Wir sehen das gerade besonders bei den Projektentwicklern, die ja planen müssen, die Projekte durchführen müssen. Da geht ein Unternehmen nach dem nächsten in die Insolvenz, im Zweifel auch in Eigenverwaltung. Und auch die Industrie ist tatsächlich getroffen. Das sind beides eigentlich Konjunkturzugpferde, die jetzt gerade besonders unter der wirtschaftlichen Situation leiden.
Für die kommenden Monate und das Jahresende rechnen die Experten nicht mit einer Besserung. Tendenziell könnte die Zahl von Insolvenzen im 4. Quartal aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen sogar noch ansteigen. Eine Insolvenzwelle sieht Patrick Ludwig Hansch aber nicht.
Wir werden für den Rest des Jahres steigende Insolvenzen sehen. Eine Insolvenzwelle werden wir nicht sehen. Was wir sehen, ist zum Teil eine Normalisierung, die aber durchaus mit Schäden für auch gesunde Unternehmen einhergehen kann. Ja, steigende Zahlen, Panik nein.
Ja, und in Saarbrücken, da sind zwei alteingesessene Konditoreien gerade insolvent geworden. In einer Landeshauptstadt, die sich gern mit dem Ruf schmückt, dass hier so gut gekocht und auch gebacken wird. Woran liegt es? Kaufen die Leute ihr Brot und ihre süßen Kaffeestückchen, so sagen die Saarländer dazu, lieber beim Discounter inzwischen? Also liegt es an der Inflation vielleicht? Oder zwingen die hohen Energiekosten die Bäcker in die Knie? Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer war in der Saarbrücker Fußgängerzone unterwegs.
Noch sind die Türen geöffnet beim Bäcker Erhard Heil in der Saarbrücker Fußgängerzone. Beste Lage nahe des Bahnhofs. Eine Frau steht mit ihrem Sohn an der Theke.
Mein Vater hat früher hier in Saarbrücken gearbeitet und auf der Frühschicht ist er dann immer schon zur Backstube gegangen bei Heils. Und das war für uns Kinder immer schön, wenn dann mittags ein Kaffeestückchen da war. Und dann machen wir das jetzt eben so, dass wir das jetzt dem Vater oder dem Großvater mitbringen.
Sie weiß, dass der Bäcker Heil insolvent ist.
Das hat mich total erschreckt, als ich es in der Zeitung gelesen hatte, weil ich das immer für eine Bäckerei gehalten hatte, wo eben auch viel Betrieb war.
In der Tat musste man immer anstehen, um hier ein Brot, einen Streuselkuchen oder ein Sahneschnittchen zu bekommen. Doch eine Schlange vor der Tür ist derzeit noch kein Zeichen für genügend Umsatz, sagt der Landesinnungsmeister der Bäcker im Saarland, Hans-Jörg Kleinbauer.
Es ist ja so, wenn Sie auch in einer Schlange stehen mit 10 Personen, die Schlange müsste aber 15 Personen haben, um das Geschäft auszulasten, um den Umsatz zu tun und zu tätigen, den man braucht.
Die, die anstehen, kaufen nicht mehr so viel, wie sie früher kauften, sagt Kleinbauer. Und dem vorläufigen Insolvenzverwalter der Bäckerei Heil zufolge ist der Umsatz hier, so liest man, in den vergangenen Monaten um 30% zurückgegangen. Hans-Jörg Kleinbauer erklärt das so.
Die Verunsicherung, Inflation und so weiter hat halt dazu geführt, dass der Kunde auch eine gewisse Kaufzurückhaltung hat. man kauft ein Brot und kauft dann noch das Kaffeestückchen dazu. Und das Kaffeestückchen, das bleibt heute liegen. Es ist so, dass der Kunde nicht mehr in dieser Breite einkauft, wie er es eigentlich gewohnt ist. Er spart.
Gleichzeitig sind die Kosten gestiegen.
Es war ja nicht nur die Corona-Krise, es kam dann der Krieg in der Ukraine, es kam dann die Explosion der Energiekosten sowie der Rohstoffkosten. Und das nimmt einem Betrieb die Substanz, das nimmt einem Betrieb seine Freiheit zu handeln.
Um Kostensteigerungen und Umsatzeinbrüche auszugleichen, müssten die Bäcker ihre Preise erhöhen. Landesinnungsmeister Kleinbauer weiß das, hatte doch selbst 3 Bäckereifilialen im Saarland. Preise erhöhen? Früher, sagt er, war das möglich, jetzt aber nicht mehr.
Heute akzeptiert der Kunde nicht mehr diese Preisaufschläge, die wir normal tun müssten. Und wir sind ja der Auffassung, dass wir unsere Brote, die wir backen, gerade im Bäckerhandwerk, ja auch so von der Preisgestaltung machen müssen, dass es sich jeder leisten kann. Wir können keine Hipsterbrote machen, wo das Brot 10 Euro kostet, sondern wir müssen Produkte herstellen, die der Kunde auch vom Preis her verkraftet.
Wenige Meter entfernt vom Heil steht in der Saarbrücker Fußgängerzone bereits vor verschlossenen Türen, wer in der Konditorei Schubert ein Törtchen essen möchte. Auch hier wurde Insolvenz angemeldet. Was kann die Bäckereien und die Konditoreien stärken? Hans-Jörg Kleinbauer sagt mit Blick auf den möglichen Industriestrompreis, der müsse auf jeden Fall auch für die mittelständischen Betriebe und das Handwerk gelten. Ansonsten liegt seiner Ansicht nach die Zukunftsfähigkeit aber in dem Handwerk selbst. Man müsse klar die Qualität der Produkte herausstellen und Bäckereien seien längst dabei, eine neue Tradition aufzubauen.
Wir haben auch im Saarland Bäckereien, wo Bäckermeister sagen, wir machen am Tag 2-3 Sorten Brot. Haben auch ein Brotsommelier, der das macht. Und das ist eine andere Art von Bäckerei. Wir leben nicht in einer Bäckerei sterben, wir sind in einem Strukturprozess drin. Und die Bäckereien verändern sich. Wie, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber die Tendenz geht dorthin, dass auch wieder kleine Betriebe attraktiv wären für den Kunden und wo man dann halt auch neu auf dem Markt kann auftreten. Bin ich der festen Überzeugung, dass das Bäckerhandwerk Zukunft hat.
Sagt Hans-Jörg Kleinbauer, der Landesinnungsmeister der Bäcker im Saarland. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist Thema in den Zeitungen, weil ja viele Bauaufträge storniert werden derzeit. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg meint:
Wenn die Bundesregierung nicht bald das Ruder herumreißt, sind die Aussichten für Bauunternehmen und Wohnungssuchende gleichermaßen desaströs. Die Ampelkoalition hat das Bauministerium wiederbelebt, um zu signalisieren, dass Wohnen Prio 1 hat. Doch Ministerin Clara Geiwitz wird zerrieben zwischen den Klimaambitionen der Grünen und dem Spardrang der FDP. Für die Menschen bedeutet das leider, sie werden künftig noch viel mehr für ein Dach über dem Kopf bezahlen müssen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Die Gleichung ist einfach. Je teurer der Bau von neuen Wohnungen wird, desto mehr Projekte werden storniert. Bund, Länder und Kommunen müssen endlich die Baubürokratie radikal beschneiden. Zum Beispiel durch den Verzicht auf eine weitere Verschärfung des Energieeffizienzstandards für Neubauten auf dem Wohngipfel im Kanzleramt in 2 Wochen. Klimaschutz kann nicht das alleinige Ziel der Politik sein. Es muss auch ohne Milliardensubventionen wieder bezahlbarer Wohnraum entstehen können. Die Inflation beschäftigt die Lausitzer Rundschau aus Cottbus. Die Frankfurter Währungshüter sollten die Leitzinsen zum 10. Mal erhöhen. Abwägen müssen sie den Schritt mit dem schlechten Wachstum nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Eurozone, der es nicht viel besser geht. Denn steigen die Zinsen weiter, schadet das auch der Konjunktur. Die Bundesrepublik hat in den vergangenen Jahren von der Niedrigzinspolitik der EZB profitiert wie kaum ein anderes Land. Sie leidet jetzt besonders unter den steigenden Kosten für Kapital. Bevor die Inflation nicht wieder unter Kontrolle ist, kann man sich das ganze Gerede über ein Konjunkturpaket oder umfangreiche Steuersenkungen oder Subventionen auf Pump eigentlich auch sparen. Sie heizen die Inflation an, wären somit herausgeworfenes Geld. Die Augsburger Allgemeine bemerkt zur Debatte um kürzere Arbeitszeiten. Wenn die Arbeit nicht weniger wird, das Personal gleichzeitig aber immer knapper, verbieten Arbeitszeitverkürzungen in größerem Stil sich eigentlich von selbst. Erschwerend hinzu kommt ein völlig neues Verständnis von Arbeit in der Generation der unter 30-Jährigen, die ihr Leben anders als die Generation ihrer Eltern und Großeltern nicht irgendwie um den Beruf herumbauen will, sondern auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freizeit achtet. als Führer eine Arbeitswoche mit 35 oder 36 Stunden automatisch in einen Burnout.
Und das war's von uns, von der Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.